Zunächst möchte ich euch ganz herzlich grüßen von meiner Heimatgemeinde. Das ist Hammerbrücke im Vogtland. Ich hoffe, ihr wisst alle, wo das liegt. Ist ganz schön weit weg von hier allerdings. Und auch von den Geschwistern aus Bischofen. Das liegt im Hessenland. Soll man das beschreiben? In der Nähe von Rehe. Das ist vielleicht manchen bekannt. Da war ich gestern Abend noch. Ich hatte einige Sitzungen dort in der Gegend und habe dann gestern Abend noch dort gepredigt in der Gemeinde. Also herzliche Grüße erstmal von da. Wenn ich noch was zu mir sagen soll, also ich heiße Karl-Heinz van Heiden mit Familiennamen, komme von den Heiden, von holländischen Heiden, aber das ist etliche Generationen zurück. Und ja, ich bin im Reisedienst der Brüdergemeinden zur Hälfte und zur anderen Hälfte beim Bibelbund angestellt. Ich habe einiges Material vom Bibelbund auch mit ausgelegt. Und am besten kann man mich über meine Bücher kennenlernen. Da sieht man, was ich für ein Anliegen habe. Es liegen also etliche dort und auch einige andere, die ich sehr schätze. Und ja, das ist meine Aufgabe zum Teil an der Bibelschule. Wir haben in Burgstädt eine kleine Bibelschule, da unterrichte ich. Und ansonsten werde ich halt von Gemeinden kreuz und quer im deutschsprachigen Bereich eingeladen zu Predigten, Bibelabenden wie heute. Und ich dachte, ich mache es vielleicht gleich am Anfang, eins der Bücher vorstellen an einem Abend. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon fertig war. Das heißt Chronik der Gemeinde des ersten Jahrhunderts. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich schon mit Chronik des Lebens Jesu, wo man also mal wirklich durch alle Evangelien chronologisch durchlesen kann und hier durch den Rest des Neuen Testaments, Apostelgeschichte, die verschiedenen Briefe, aber immer da, wo sie also entstanden sind. Und zwischendurch hat man immer also geschichtliche Informationen, auch ein paar Landkarten zwischendrin, dass man also sehen kann, was ist in diesem Jahr passiert, 46, was war da los, was war in Israel los, was war in Rom los, was war bei den Gemeinden. Also das ist mein Anliegen, dass wir glauben nicht an irgendeine Religion, die also völlig erfunden oder fiktiv ist, die jemand sich erträumt hat. Denn alles, was in der Bibel geschrieben ist, die Orte, die da genannt sind, die Zeiten, die kann man manchmal bis auf den Tag genau angeben. Jedenfalls auf das Jahr. Man kann hinfahren zu den Städten, wo Jesus gelebt hat, wo das wirklich stattgefunden hat. Das sind also ganz handfeste geschichtliche Dinge. Zurzeit bin ich dabei, das aufs Alte Testament auszudehnen. Die Chronik, also das erste war also das Leben des Herrn. Es gibt manchmal Leute, die lesen nicht so gern. Für die haben wir noch was Besonderes gemacht. Das ist das Allerneueste, was fertig geworden ist auf einer CD. Also es ist ein Hörbuch, also genauer gesagt ein Hörfeature. Das ist so ein Mittelding zwischen Hörspiel und Hörbuch. Also es wird nicht bloß gelesen, sondern es gibt Musik zwischendrin. Ein paar Nachrichten aus dem ersten Jahrhundert. Das entspricht also dem Buch, das heißt einem Teil von dem Buch. Das ist bestimmt auch ein schönes Geschenk für manche, die ja, nicht so gerne lesen, aber das schon mal hören würden. Und nebenbei kann man da auch eine ganze Menge lernen. So, das soll genügen zur Vorrede. Jetzt zu unserem Thema. Es soll uns eine Person beschäftigen, Jesaja. Ich habe es genannt, Jesaja. Ein Leben gegen eine bestimmte Art von Krankheit. Und ich glaube, es gibt die bis heute, eine schlimme Krankheit, die unter den Gläubigen grassiert, in jeder Generation, die schon zahllose alte und junge Christen zu Fall gebracht hat. Sie ist verantwortlich für das Kleinerwerden von Gemeinden, für Gleichgültigkeit unter den Geschwistern, für Weltförmigkeit in den Familien. Diese Krankheit kann den Bruder packen, der am Sonntag noch hier gepredigt hat. Und die junge Frau, die schon lange die Bibelstunde schwänzt, sie hat die gepackt, die das Brotbrechen für überflüssig halten und kann jederzeit auch die befallen, die zum Beispiel Kinderstunde halten oder Jugendarbeit machen. Den Namen dieser Krankheit findet man natürlich nicht im medizinischen Wörterbuch und auch nicht mal in der Bibel. Der Kampf gegen diese Krankheit hat das Leben dieses einen Gottesmannes bestimmt und wirklich geprägt, das Leben des Propheten Jesaja. Irgendwann beim Studium seines Buches bin ich darauf gekommen, dass er sein ganzes Leben lang mit dieser Krankheit zu kämpfen hatte. Nicht bei sich selbst, aber bei den Leuten, von denen er umgeben war, bei seinem Volk Israel. Bei den Männern und Frauen seiner Generation. Ich habe diese Krankheit genannt Gottvergessenheit. Die Krankheit der Gottvergessenheit. Die Menschen, die waren nicht unbedingt böswillig, aber die haben Gott einfach vergessen in ihrem Alltag. Und zwar immer wieder. Sie gingen in den Tempel, sie brachten sogar Opfer, aber dann mussten sie sich um ihr Geschäft kümmern, um ihren Handel, und an Gott haben sie nicht mehr gedacht. Andere Dinge waren auf einmal wichtiger, schöne Kleidung oder Geld und Politik. Und mitten da hinein war der Prophet Jesaja gestellt in diese Zeit. Die Leute, die scheinbar für Gott keinen Platz hatten. Wie vielen Gläubigen heute geht es ganz genauso wie dem Jesaja oder auch wie den Menschen zur Zeit Jesajas. Die Zeit, naja, das war übrigens vor 2700 Jahren. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Die wenigsten können sich erinnern, die hier sitzen, was vor 70 Jahren war. Manche schaffen es vielleicht gerade noch so. Aber was vor 700 Jahren war, das wisst ihr überhaupt nicht. Oder könnt ihr euch daran erinnern? Wer da gerade gelebt hat und so, und welche Könige da gerade in Deutschland waren und ob hier alles noch Urwald war oder sonst wie, ja? Kann ja sein, oder? Bei uns bestimmt, Vogtland, ich wohne ja jetzt noch im Waldgebiet, heißt das. Also ringsrum alles Wald. In welche Richtung du auch gehst, überall kommst du im Wald. Das ist auch ganz schön. Und schön für Urlaub vor allen Dingen. Ja, aber ein Buch, stellt euch das mal vor, ein Buch, das vor 2700 Jahren ungefähr geschrieben wurde, dessen älteste Kopie wir haben, oder die wir haben, das ist eine Rolle, eine Buchrolle. Wenn man die ausrollt, ist sie 7,34 Meter lang. Sie ist 26 Zentimeter hoch und ist aus 27 Lederstücken zusammengenäht, enthält 54 Spalten hebräischen Textes. Dieses Buch, was man sich angucken kann, wenn man nach Israel fährt und den Schrein des Buches dort besucht, das ist die berühmte Jesaja-Rolle. Ist dort ausgestellt oder eine Kopie davon, ich glaube das Original, das zeigen sie wohl nicht so direkt. Aber dieses Buch, dieses, was dort in Israel existiert, genau diese Rolle wurde zur Zeit von Jesus, unserem Herrn, schon gelesen. In irgendeiner Synagoge, ja, wurde diese Buchrolle schon verwendet. So alt ist die. Und bevor sie dann irgendwie versteckt wurde in einem Krug in einer der Höhlen von Qumran, wo man sie ja dann gefunden hat. Und das ist ja das berühmteste Fundstück aus dieser Höhle. Und dieses Buch, das beginnt so. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja ben Amoz über Juda und Jerusalem empfangen hat, als die Könige Osia, Jotham, Ahas und Hiskia dort regierten. Jesaja, wann er geboren wurde, wissen wir nicht genau. Irgendwann im 8. Jahrhundert vor Christus. Seine Eltern gaben ihm den Namen Jeschajahu, so klingt das auf Hebräisch. Und das heißt so viel wie Jahwe ist Rettung. Oder Jahwe schafft Hilfe. Jahwe, also Gott, Jahwe, schafft Heil. Und bestimmt wollten die Eltern damit auch Gott danken für den Segen, den sie bekommen hatten mit diesem Kind. Aber eine Ahnung haben sie ganz gewiss noch nicht gehabt von dem Plan Gottes mit diesem Baby, das gerade geboren war. Aber gewiss wurden sie auch von Gott selbst bei der Namensgebung gebraucht. Ich könnte es mir jedenfalls vorstellen, denn der Name Jesaja ist praktisch für sein Buchprogramm. Also er spricht geradezu ständig von der Hilfe und von dem Heil Gottes. Sein ganzes Buch, vor allem der zweite Teil, ist also davon bestimmt. Ja, Gott, Jahwe allein, kann Hilfe schaffen. Das war dann sein ganzes Leben. Aber natürlich, wir wollen nicht so viel in den Namen hineinlegen. Jesaja war damals eben auch ein ganz beliebter Name. Er war bei weitem nicht der Einzige, der so hieß im Alten Testament. Wenn ihr mal eine Konkordanz aufschlagt oder Computer anschmeißt, ja, und entsprechend, da findet man also allein 5 verschiedene Personen namens Jesaja. Also ein Sohn des Psalmisten Jedutun, der hieß zum Beispiel auch Jesaja. Und die gleiche Bedeutung, wie der Name Jesaja hat, haben auch andere Namen gehabt, zum Beispiel also Hosea oder Josia oder Josua. Und wenn wir den Namen Josua, das heißt auch Jahwe ist Hilfe, wenn wir den mal griechisch hören, dann heißt er Jesus. Jesus ist Josua. Das heißt, der Herr Gott, Jahwe ist Hilfe, ist Heil. Jesajas Mutter kennen wir nicht. Wir wissen nur den Namen des Vaters. Er hieß also Amos. Nicht zu verwechseln mit dem Propheten Amos. Der hat also damit nichts direkt zu tun, ist mit der Verwandtschaft jedenfalls. Allerdings der Vater, wenn also der jüdische Talmud recht hat, dann ist das so, dass also der ein Bruder, der Vater, also ein Bruder von König Amazia von Juda gewesen ist. Lässt sich zwar nicht beweisen, aber es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das wäre also Jesaja, dann wäre Jesaja direkt mit dem Königshaus verwandt. Und wenn wir das Buch lesen, und wir werden einige Teile daraus lesen in diesen Tagen, da stellen wir fest, also, dass er auch jederzeit Zugang hatte zum König. Ja, das haben manche andere Propheten auch gehabt, die nicht direkt verwandt waren. Also so ganz genau wissen wir es nicht. Er übte jedenfalls großen Einfluss auf manche Könige aus, besonders auf den König Hiskia. Wir haben also beim Jesaja, wenn wir also jetzt schon mitgelesen haben, wir haben also praktisch schon den ersten Vers gelesen, da werden 4 Könige genannt, in denen Jesaja gewirkt hat. Und unter diesen Königen wirkte Jesaja ungefähr so 70 Jahre. Das ist auch eine sehr lange Zeit. Also es ist ja schon ganz schön lang, wenn man so alt wird überhaupt. 70. Wenn es hochkommt, 80, sagt die Bibel. Aber 70 Jahre lang arbeiten, da muss der ja noch älter gewesen. Da muss er ja dann, also wenn er mit 20 angefangen hat, da war er ja dann 90. Also es ist schon eine extrem lange Zeit. Aber diese 4 Könige werden genannt und unter diesen hat er gearbeitet. Wann genau er angefangen hat, also ja, wie lange der König da schon regierte, das können wir natürlich nicht genau sagen. Von daher, also es können noch plus 65 gewesen sein, ja, oder so ungefähr. Diese Jahreszahlen, die wissen wir nicht genau. Und wann er gestorben ist, unter Hiskia, manche nehmen sogar an, unter Manasse. Manasse war der Sohn des Hiskia, der dem im Alter praktisch noch geboren wurde und der einer der allerschlimmsten Könige war, wohl der schlimmste, den es überhaupt gab in Juda, der das richtige Gegenstück von David, der alles kaputt gemacht hat. Und manche sagen, Jesaja ist also damals umgebracht worden regelrecht. Man habe ihn verfolgt. Es gibt eine jüdische Legende, die sagt, er habe sich dann also versteckt in einem hohlen Baum. Und als man ihn gefunden habe, da habe man den Baum mit dem Propheten durchgesägt. Es gibt so einen Hinweis im Neuen Testament. Man weiß aber nicht, ob das Jesaja meint. Aber ich lese es trotzdem mal im Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 35 bis 38, da wird von den Glaubenshelden des Alten Testamentes berichtet Folgendes. Ich lese, also ihr erlaubt hoffentlich nach meiner Übersetzung auch. Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Sie wollten lieber sterben, als sich von Gott lossagen und auf diese Weise freikommen. Sie wollten eine bessere Auferstehung erhalten. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, bedrängt, misshandelt. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen, die dann auch noch in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Klüften ihre Zuflucht nehmen mussten. Es ist möglich, dass Jesaja auf diese Weise umgekommen ist. Es passt durchaus ins Bild, aber wir wissen es nicht sicher. Vielleicht hat Gott ihm doch auch ein friedliches Ende geschenkt, dass er nicht damit gemeint war, mit denen, die zersägt wurden, aber es hat auch solche Leute getroffen. Also, der Hebräerbrief ist hier sehr nüchtern. Er sagt, es gibt Gottes Männer und Frauen, die haben Wunder Gottes erlebt. Und andere, die waren genauso treu und haben Gott ebenso gedient, die sind auf grausame Weise umgekommen. Die sind verfolgt worden. Auch Männer und Frauen Gottes. Nun, über Jesaja, sein Leben, wissen wir nicht allzu viel. Vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um ihn selbst, sondern um das, was Gott durch ihn offenbaren wollte. Offensichtlich war er ein sehr gebildeter Mann. Wenn man das liest, sein Buch, dann merkt man, er kannte sich absolut aus in der damaligen Politik, in der damaligen Weltpolitik. Und auch damals wurde schon Weltpolitik gemacht, wir werden es noch sehen. Auch die Form seines Buches und der ganze Inhalt deutet, jetzt mal von der menschlichen Seite gesehen, auf einen sehr intelligenten Mann. Er war bestens vertraut mit allen Zuständen damals. Noch was, er war verheiratet, hatte mindestens 2 Söhne. Und 2 kleine Szenen aus dem Buch Jesaja machen das deutlich. Lesen wir mal kurz Jesaja 7, Jesaja 7, Vers 2. Als dem davidischen Königshaus gemeldet wurde, dass die syrischen Truppen schon im Gebiet von Ephraim stünden, fürchtete sich der König und sein ganzes Volk. Sie zitterten wie vom Sturm geschüttelte Bäume im Wald. Da sagte Jahwe zu dem Propheten Jesaja: Geh mit deinem Sohn Shear-Jashub hinaus auf die Straße, die zu dem Feld führt, wo die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. An das Ende der Wasserleitung beim oberen Teich. Dort wirst du König Ahas treffen. Sage zu ihm: Bleib ruhig und handle nicht unüberlegt. Hab keine Angst vor Rezin und Ben-Remalja und ihrem Zorn. Es sind nur qualmende Brennholzstummel. Nun, ich will jetzt nicht den Text auslegen, nur der Name des Sohnes hier, Shear-Jashub, also es war wohl eine Verheißung. Ein Rest kehrt um. Hier wird also der eine Sohn von Jesaja erwähnt. Der andere, von dem lesen wir Kapitel 8 im Propheten Jesaja, ab Vers 1. Und das ist also schon, also mindestens 9 Monate vorher gewesen, diese Szene, die hier geschildert wird, vor der Geburt des nächsten Sohnes. Jahwe sagte zu mir: Nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit deutlich lesbarer Schrift: Für Schnellraub Raschbeute. Und lass dies von 2 vertrauenswürdigen Zeugen bestätigen, dem Priester Uriah und Zecharja ben Jeberechja. Als ich dann mit meiner Frau, der Prophetin, schlief, wurde sie schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte Jahwe zu mir: Nenne ihn Schnellraub Raschbeute. Denn ehe der Junge Vater und Mutter sagen kann, werden die Reichtümer von Damaskus und die Schätze Samarias dem König von Assyrien vorangetragen. Also, wir merken auch, der Name des zweiten Sohnes, ich habe ihn hier gleich in Deutsch wiedergegeben, ist prophetisch und eine Verheißung für Israel. Denn der Raub und die Beute, das war nicht Israel, sondern das waren die Feinde Israels, also die Feinde Judas vor allen Dingen, die Juda also bedrängt haben in der damaligen Zeit, die werden den Assyrern zur Beute. Ja, und deswegen war das eine Verheißung für Juda. Man könnte kurzerhand sagen, die ganze Familie stand im Dienst Gottes. Auch interessant, die Frau wird hier Prophetin genannt. Also ich glaube nicht, dass das so einfach eine altmodische Bezeichnung ist, ja, wie man also früher einen Herrn Amtmann hatte und da hatte man eben dazu die Frau Amtmann. Die hatte mit dem Amt überhaupt nichts zu tun, bloß dass sie mit dem Kerl verheiratet war. Ja, also wir sollten nicht annehmen, dass sie deswegen Prophetin heißt, weil ihr Mann Prophet war. Sondern ich denke eher, und ich, auch bei etlichen Auslegern habe ich das genauso gelesen, dass es bei ihr vielleicht so war, wie im Neuen Testament, bei den Töchtern des Philippus zum Beispiel, die da auch weissagten. Also Worte Gottes anderen wohl persönlich weitergegeben haben. Jedenfalls, wie es auch sei, Eine Familie im Dienst für Gott, das ist immer eine großartige Sache. Bei den Kindern hier war es natürlich zunächst ein bisschen unfreiwillig. Was kann ein Kind dafür, dass es so einen verrückten Namen kriegt? Und diese Namen, die sollten den Leuten auffallen. Ob das den Kindern immer gefallen hat, das wage ich zu bezweifeln. Wir wissen es jedenfalls nicht. Und ich glaube auch nicht, wir sollten sowas nachmachen. Also, ja, das nächste Kind, ja, wer gerade dran ist hier irgendwie, dann so nennen, Maher Shalal Chashbaz oder so. Ja, das klingt ein bisschen hebräisch. Oder wenn man es mal aufs Deutsche übertragen wollte, Deutschland wird beraubt. Stell dich vor, du gibst deinem Sohn den Namen, Deutschland wird beraubt. Oder so, ja, oder Russland oder sonst was, ja. Also davon abgesehen, das Standesamt würde nicht mitmachen. So ein Name ist einfach nicht erlaubt. Die Leute kommen zwar auf die verrücktesten Ideen, aber manchmal blocken die dann schon ab, also um das Allerverrückteste, zu vermeiden. Nur, damals geschah es ausdrücklich auf ein Wort Gottes hin. Gott hat es ausdrücklich befohlen, weil er manchmal auch gearbeitet hat mit Zeichen, Zeichenhandlungen, mit Personen, die was darstellen sollten. Das war häufig bei Propheten. Ja, zum Beispiel hat er einmal rausgeschickt, er hat sich gerade einen neuen Mantel gekauft und dann hat Gott ihm gesagt, pass auf, wenn du den triffst, du musst deinen neuen Mantel völlig zerreißen in 12 Stücke. Du musst ihn zerfetzen. Das ist also eine Zeichenhandlung gewesen. Zeichen meint nicht unbedingt ein Wunder, sondern wie man heute bei der... Einige von euch machen bestimmt Kinderarbeit, ja, Gegenstandslektion, würden wir sagen. Aber es ist ein bisschen teuer, ich würde mir also nicht gerade einen Anzug kaufen und dann zerreißen. Aber Gott erwartet das manchmal. Also seid vorsichtig, ja, wenn er euch also sehr aus dem Fenster lehnt in so einer Stelle, dass Gott dir mal sowas sagt, das könnte auch daneben gehen. Also man kann sich auch manchmal Schwachheiten einbilden. Das muss sehr sicher sein. Aber wichtig ist mir Folgendes bei dieser ganzen Sache, die Familie ist im Umfeld Gottes, so wie der Prophet, die Kinder, die Frau. Und ich denke, das ist für uns wichtig, dass man Kinder zum Gottesdienst schickt, zum Beispiel zum Kindergottesdienst, zur Kinderstunde, dass man darauf achtet, dass sie, Beispiel, ihren Spruch wirklich lernen. Ich weiß gar nicht so genau, ob das heute noch Mode ist, aber egal, also was da auch eben zu machen ist, ne? Und man soll da wirklich drauf achten. Das sollte für gläubige Eltern selbstverständlich sein. Und auch dann, wenn die Kinder manchmal keine Lust haben. Die haben manchmal keine, das ist normal. Natürlich gibt es auch eine bestimmte Grenze, ja, wo die Kinder dann irgendwann selbst entscheiden müssen. Aber die liegt bestimmt nicht bei 6 oder 8 Jahren. Und mir scheint, dann machen Eltern was falsch, wenn so die Grenze liegt. Zurück zu Jesaja. Irgendwann zur Regierungszeit von Usia begann der Dienst des Propheten. Juda ging es damals sehr gut, äußerlich gesehen. Also es war so eine Art Wohlstand ausgebrochen. Es ging ihnen so gut wie seit König Salomos Zeit nicht mehr. Und das lag schon etliche 100 Jahre zurück. Usia oder Asaja, wie er in der Bibel auch heißt, er hatte die Ammoniter, das waren so Völker, die ringsherum wohnten, Edomiter, die Araber, die Philister, alle besiegt. Und Israel war jetzt schon 50 Jahre lang vor größeren Angriffen verschont geblieben. Und es war tatsächlich ein gewisser Wohlstand ausgebrochen. Das Problem mit dem Wohlstand ist, dass geistlich gesehen solche Zeiten niemals besonders gut sind. Die Menschen werden übermütig und stolz. Und Jesaja, der stammte ja selbst aus der Oberschicht, er musste massiv gegen diesen Übermut der Leute vorgehen. Er musste sich deutlich gegen diese ausgebrochene Gottvergessenheit stellen. Ja? Wenn es den Leuten schlecht geht, dann rufen die schneller zu Gott. Dann merken sie, dass sie Hilfe brauchen. Aber wenn es ihnen gut geht, wenn es ihnen zu gut geht, dann ist es eben nur noch eine Spaßgesellschaft. Und man meint, man braucht nicht Gott. Freilich, wenn man den Spaß zu arg treibt, wie eine Analyse unserer Tage ergeben könnte, besinnt man sich dann doch wieder. Und es ist erstaunlich, welche Leute, also in unseren Tagen, ich war vor kurzem mit dem IDEA-Chef zusammen und wir hatten da so eine Sitzung und er hat ein bisschen erzählt. Also auch ganz überraschende Dinge, die es plötzlich gibt, die man niemals erwartet hat, wo Gott anfängt an einer Ecke, da haben wir nicht mal mehr dafür gebetet. Die hatten wir lange abgeschrieben. Auf einmal greift Gott Einzelne und sie stellen sich bewusst zu ihm und zu seinem ganzen Wort. Das ist schon auch überraschend und auch angenehm und schön. Aber insgesamt, ja, ist so eine wirkliche Gottvergessenheit da in unserem Volk. Das ist schon extrem. Das hat sich ja gerade wieder bei der Wahl des amerikanischen Präsidenten, mit dem wir ja eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, so, ja. Aber was da geschrieben wurde und nachdem der nun tatsächlich die Wahl gewonnen hat, was da erst geschrieben wurde, Werte mag man nicht. Man hat ganz andere Werte in Deutschland. Das ist eine Problematik. Und die Zeit aber, die Jesaja beschreibt, war letztlich, ihr werdet es merken, es ist nicht anders als unsere heute. Ich lese mal. Also Jesaja beschreibt das mal ganz anschaulich am Beispiel der Frauen von Jerusalem, also Wohlstandsgesellschaft. Jesaja 3, ich lese mal ab Vers 16. Und wieder, ich lese also immer, wenn ich zusammenhängenden Bibeltext lese, nach meiner Übersetzung. Das sagte Jahwe, weil die Töchter Zions, also Jesaja 3,16, weil die Töchter Zions hochmütig sind, weil sie mit hochgereckten Hälsen dahergehen und aufreizende Blicke nach allen Seiten werfen, weil sie mit trippelnden Schritten einherstolzieren, damit man das Klirren der Fußspangen hört, wird der Herr Jahwe ihren Scheitel kahl und grindig werden lassen und ihre Scham entblößen. An diesem Tag wird der Herr ihnen den Schmuck wegnehmen, das Knöchelgeklirr, die Sönchen und Halbmonde am Hals, Ohrgehänge und Armspangen, Flatterschleier und Kopfbunde, Schrittkettchen und Brustbänder, Parfümfläschchen und Amulette, Fingerringe und Nasenringe, Festkleider und Mäntel, Umschlagtücher, Täschchen und Spiegel, feinste Unterwäsche, Kopftücher und weite Schleier. Dann gibt es statt des Wohlgeruchs Gestank, statt des Gürtels einen Strick, statt Lockengeringel eine Glatze, statt des Festgewandtes einen umgürteten Sack, statt der Schönheit ein Brandmal. Deine Männer fallen durchs Schwert, deine Helden durch den Krieg. So sieht es Gott in der damaligen Zeit, sieht Gott die Frauen Jerusalems. Freilich denkt ja nicht, dass ich über die Frauen herziehen möchte. Die Männer waren keinen Deut besser und die kriegen genauso ihr Fett. Lesen wir weiter, Jesaja 5, Vers 3. Jesaja 5, Vers 8. Weh denen, die sich ein Haus neben das andere stellen, ein Feld nach dem anderen kaufen, bis kein Grundstück mehr da ist und ihnen alles gehört. Da hörte ich den Schwur Jahwes. Die vielen Häuser werden öde und leer, so groß und schön sie auch sind. Sie werden ohne Bewohner sein, denn 10 Joch Rebland geben einen Eimer Saft und 10 Sack Getreide einen Zentner Ertrag. Weh denen, die schon am frühen Morgen hinter Bier her sind und sich erhitzen am Wein bis spät in die Nacht. Zither und Harfe, Pauke und Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. Doch was Jahwe tut, beachten sie nicht. Vor seinem Wirken haben sie keinen Respekt. Weil mein Volk keine Einsicht hat, wird es gefangen weggeschleppt. Seine Edlen werden Hungerleider sein und seine lärmende Menge verschmachtet vor Durst. Das Totenreich reißt seinen Schlund weit auf und hinabfährt seine ganze Pracht. Das ganze johlende und lärmende Gewühl. Da werden Menschen gebeugt und Männer geduckt. Da werden stolze Augen gesenkt. Und Jahwe, der allmächtige Gott, wird erhöht durch sein Gericht. Der heilige Gott zeigt sich heilig im gerechten Gericht. Zwischen den Trümmern der Stadt weiden die Schafe und Ziegen nähren sich in den Ruinen der Vertriebenen. Weh denen, die die Strafe für ihre Schuld herbeiziehen an Stricken des Wahns. Das Gericht über ihre Sünde schleppen sie an Wagenseilen herbei. Und sagen auch noch, er soll sich beeilen, der heilige Gott Israels. Wir wollen endlich sehen, was er mit uns tut. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Weh denen, die sich selbst für weise halten und meinen, dass sie verständig sind. Weh denen, die Helden im Weintrinken sind und tapfer im Mischen von starkem Getränk. Sie sprechen den Gottlosen gerecht durch ein Bestechungsgeschenk, und den Gerechten nehmen sie ihr Recht. Darum, wie eine Feuerzunge Stoppeln verzehrt, wie dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, wird ihre Wurzel wie Asche sein, ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie haben das Gesetz Jahwes des Allmächtigen verworfen, das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Den Leuten ging es gut, viel zu gut. Und der Prophet sah, dass es der Wohlstand war, der diese Menschen so schnell gottvergessen gemacht hat. Und er sah es auch voraus, dass es wirklich auch bald aus sein würde. So leben die Leute. So leben sie selbstsicher und stolz. Sie schrecken nicht mal davor zurück, Gott regelrecht zu verhöhnen. Ah, der heilige Gott, möge er doch kommen. Na los, er möge sich beeilen. Wir wollen endlich mal was sehen. Wir sehen ihn doch nicht, den Gott. Heute nennt man solche Dinge künstlerische Freiheit. Da werden die schamlosesten und blasphemischsten Dinge in aller Öffentlichkeit gezeigt, gesagt, gemacht. Niemand würde sich das wagen, mit den Moslems oder mit Allah sowas zu tun. Weil sie Angst haben vor dem nächsten Anschlag. Die schlagen ja gleich zu. Sprengen sich mit ihm oder mit anderen in die Luft oder sowas. Aber mit Gott kann man es, ja? Mit Gott kann man es, wenn es einem zu gut geht. Das ist eine Beschreibung. Nun, damals für das Volk Gottes. Und wir wollen es ja auch hören, irgendwie als Volk Gottes. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die selber wissen, meinen zu wissen, wo es lang geht. Nun, der König selber damals, der wurde durch seine Erfolge auch übermütig. Der hatte also ein paar kleine Kriege gewonnen und schon dachte er, ah, ich bin der King. King heißt ja auch König, okay. Aber ich kann es ja, ja. Und er dachte auch, da geht es rein in den Tempel vor Gott und meint, er könnte dort räuchern. Dieser König war das, Usia. Steht 2. Chronik 26, Vers 16. Nach der Elberfelder heißt es so, und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Daraufhin wurde er von Gott bestraft, von Aussatz befallen, und sein Sohn Jotham musste jetzt die Herrschaft übernehmen. Er musste abgesondert wohnen. So war das also bei Aussätzigen damals. Das war im Jahr 750 vor Christus. Wir kommen jetzt langsam in eine sehr wichtige Zeit. Damals, 750, 5 Jahre später, also wir müssen ja rückwärts rechnen, 745 vor Christus, da passierte etwas in einem ganz fernen Land. Das war 1500 Kilometer von Jerusalem entfernt. Irgendwo da in Assyrien, da bestieg ein gewisser Tiglat-Pileser den Thron. Und damit änderte sich die damalige Welt. Das hatte ungeheure Auswirkungen für die ganze damalige Welt. Die Eroberungssucht dieses Königs, Tiglat-Pileser, kannte keine Grenzen. Und die seiner Nachfolger auch nicht. Sie wollten ein Großreich aufbauen. Und um das zu erreichen, eroberten sie erstmal ganze Länder. und verpflanzten die Völker. Das war damals so Politik. Sie dachten, wenn wir die Leute entwurzeln, wenn wir die einfach woanders hinsiedeln. Wie sagt man heute dazu? Warte mal, es gibt doch so einen bestimmten Begriff. Ja, ich meine das nicht bloß deportieren, sondern wo man ganze Völker... Ja, genau, so sagt man heute. Ethnische Säuberung, das hat man damals gemacht. Und das war massiv. Ja. Man dachte, wenn die dort sind, ja, da wo ihr Gott ist, dann sind die vielleicht wieder stark in irgendeiner Zeit. Aber wenn wir sie entwurzeln können, irgendwo anders hin, also ethnische Säuberung, die Juden alle raus aus Israel. Oh, das wollen heute noch einige. Und manche haben zeitlebens darum gekämpft. Ein gewisser ist jetzt endlich tot. Also nach vielen, vielen Tagen, ja, wo er schon wirklich tot war, aber dann da musste man ja erst das Geld verteilen und all die anderen Sachen. 5 Jahre nach der Thronbesteigung Tiglat-Pilesers, also dort im fernen Assyrien, da starb König Ussia. Und in diesem Jahr schenkte Gott dem Propheten Jesaja eine ganz erstaunliche und wunderbare Offenbarung. Die ist vielen auch bekannt, steht im Jesaja 6. Und die will ich jetzt auch noch lesen. Jesaja 6, Abvers 1. In dem Jahr, als König Ussia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim, majestätischen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 davon bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Yahweh, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich: Weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch verunreinigte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso verunreinigt ist. Da kam einer des Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich: Ich bin bereit. Sende mich. Und er sprach zu mir: Geh und sage diesem Volk: Hören sollt ihr, hören, aber nichts verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nichts erkennen. Verstocke das Herz dieses Volkes und verstopfe seine Ohren. Verkleb ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht einsichtig wird, sich nicht bekehrt und sich so Heilung verschafft. Da fragte ich: Wie lange soll das gehen? Herr, bis die Städte öde und unbewohnt sind, erwiderte er, bis die Häuser ohne Menschen und die Felder zur Wüste geworden sind. Jahwe treibt die Menschen weit weg, das Land wird leer und verlassen sein. Und wenn noch ein Zehntel darin übrig ist, wird auch das noch niedergebrannt. Es wird wie bei einer Terebinte oder Eiche sein, wo beim Fällen ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Diese Vision war nicht die Erstberufung des Propheten Jesaja, sondern die Berufung offensichtlich zu einem besonderen Auftrag. Er sollte einem verstockten Volk predigen, bis das Gericht über sie gekommen wäre. Das Todesjahr des Ussia war damals ein Wendepunkt in der Geschichte. Aber bei allem Schlimmen, das kommen würde, das mit Sicherheit kommen würde, für diese Generation, die damals lebte, die haben das erlebt. Bei allem Schlimmen, was kommen würde, sah Jesaja dennoch den Heiligen Israels auf seinem Thron. Jahwe, den allmächtigen Gott, den Herrn der Heerscharen, der trotzdem alles in seiner Hand hält und der die Geschicke auch seines Volkes bestimmt. Und ich denke, das darf man nie aus dem Auge verlieren. Jahwe ist dennoch da. Er sieht alles. Er weiß um alle, auch um alle politischen Entwicklungen. Gott weiß das und er bestimmt das sogar. Das wollen wir nie aus den Augen verlieren. Israel hat es immer wieder verloren. Und vor dieser Gefangenschaft, also noch gar nicht bei der jetzt von der Jesaja gesprochen hat, hier zunächst, war ja die assyrische Gefangenschaft. Da kommt ja noch eine, die 100 Jahre später war, die babylonische. Also bis dahin ging das eigentlich. Zuerst wurde das ganze Nordreich weggeführt und später dann erst das Südreich Juda. Aber bis zu dieser Gefangenschaft war Juda und Israel wirklich ein gottvergessenes Volk. Das ist verrückt, weil ja das Volk war, das Gott erwählt hat. Aber das steht ja schon im Alten Testament. Nicht, weil ihr so besonders fromm wart, habe ich euch erwählt. Nicht, weil ihr so groß wart oder so ein gutes Volk, sondern einfach, weil ich es wollte. Versteht ihr, das ist das Prinzip Gottes. Das ist bei dir genauso und bei mir. Nicht, weil du so besonders schön warst, hat Gott dich gewählt oder so besonders gut, sondern weil Gott es wollte. Das ist also großartig, dass dieser Gott was übrig hat für dich und für mich. Das entschuldigt nichts, auch später nicht. Israel hat sich rundweg geändert, allerdings dann, oder Judas genauer gesagt, in der babylonischen Gefangenschaft. Es gab später nie mehr einen solchen Götzendienst, wie es das zum Beispiel vorher gab. Es hat sich also manches radikal geändert. Man hat also viel mehr die Schriften studiert, die man vorher fast gar nicht kannte. Das fing erst in der Gefangenschaft an. Da hat Gott also radikal eingegriffen. Damals, vor der Gefangenschaft, also vor der assyrischen Gefangenschaft zur Zeit Jesajas, da war Israel wirklich ein gottvergessenes Volk. Da liefen die Gottesdienste zwar noch, Priester waren da, die Menschen glaubten sogar noch an Gott. Die glauben, dass es Gott gibt, aber er war ihnen praktisch egal. Und das ist das Problem. Gottvergessenheit mitten im Volk Gottes. Man kann an Gott glauben. Man kann meinen, ich gehöre doch dazu. Und lebt in Wirklichkeit Gott vergessen. Wie das aussah, das beschreibt Jesaja schon im ersten Kapitel seines Buches. Ich lese mal Kapitel 1, Vers 10. Hört das Wort Jahwes, ihr Mächtigen von Sodom. Vernimm die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Was soll ich mit der Menge eurer Opfer? Spricht Jahwe. Ich habe es satt, dass ihr mir Schafböcke und das Fett von Mastkälbern verbrennt. Das Blut von Stieren, Lämmern, Böcken mag ich nicht. Wenn ihr in den Tempel kommt, um vor mir zu erscheinen, meine Vorhöfe zertrampelt, wer hat das von euch verlangt? Lasst euren nutzlosen Opfer. Euer Weihrauch ist mir ein Greuel. Neumond, Sabbat und andere Feste, sündige Feiern vertrage ich nicht, ertrage ich nicht. Und wenn ihr betet mit ausgebreiteten Händen, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr mich noch so mit Bitten bestürmt, höre ich nicht, denn eure Hände sind voller Blut. Wascht und reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus dem Weg. Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun und fragt nach dem Recht. Weist die Unterdrücker zurecht, helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Also, wer Gott vergisst, wer in seinem Alltag einfach nicht mehr an Gott denkt, der wird mit seinem Nächsten auch so umgehen, wie das hier geschrieben steht. Der wird ungerecht sein. Wer Gott in seinem Alltag hat, dessen Alltag wird ja dann auch bestimmt von Gott und von seinem Wort, von dem, was er gesagt hat. Dann kann man nicht einfach alles machen. Welches Heilmittel, ich muss zum Schluss kommen, welches Heilmittel gibt es eigentlich gegen Gottvergessenheit? Ich denke, es ist letztlich genau dasselbe, was Jesaja auch erfuhr, nämlich die Begegnung mit dem heiligen Gott. Also, jeder Mensch, der dem Gott nur ein kleines, winziges Stück von seiner Heiligkeit zeigt, jeder Mensch wird sofort zusammenbrechen. Er kann es nicht aushalten. Er wird sofort sehen, wie schuldig er selber ist in allen Bereichen. So ging es zum Beispiel dem Petrus. Also da war ja noch gar nicht so besonders viel deutlich von der Herrlichkeit Gottes. Dem Petrus damals auf dem Boot, ja, wo er die ganze Nacht vergeblich gefangen hatte und der Herr ihm dann sagte, also werf das Netz da auf der rechten Seite aus und dann werdet ihr fangen. Und er sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Steht Lukas 5, Vers 8. Ja, wieso? Der Herr hat doch nur ein Wunder getan. Und Petrus hat was gemerkt. Hier bricht etwas ein in unsere Welt. Hier bricht etwas Überirdisches ein. Gott ist da. Der Herr hat kein einziges Wort von Sünde gesagt. Aber Petrus hat augenblicklich gewusst, ich bin ein Sünder. Wer Gott begegnet, begreift, wie schuldig er ist. Es geht nicht anders. Auch Jesaja hat das tief in seinem Innersten erfasst. Das war ja Jesaja 6, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch verunreinigte Lippen. Ich wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso verunreinigt ist. Was hat man nicht alles gesagt? Was kommt auch von den Lippen von Gläubigen? Über Gott. Welche läppischen Dinge sagen wir oder hören wir uns an? Liebe Geschwister, was uns vor Gott Vergessenheit bewahren kann, das ist der Blick für die Größe und Heiligkeit Gottes und gleichzeitig das tiefe Bewusstsein für die eigene Schuld. Und dann kommt noch ein drittes hinzu, die Erfahrung der Vergebung. Jesaja hat das so erlebt, ja, wie dieser Engel da zu ihm kam. Mit einer glühenden Kohle die Lippen des Propheten berührt. Ja, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Und dann kommt noch ein letztes dazu. Da steht alles Jesaja 6. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Also, ich möchte so sagen, wer von uns nicht wirklich bereit ist, dem Herrn zu dienen, das auch macht, der wird ständig von dieser Krankheit der Gottvergessenheit befallen werden. Wie schlimm das auch ist. Fassen wir es zusammen. Es gibt Mittel gegen die Gottvergessenheit. Erstens, sei dir der Heiligkeit Gottes bewusst. Gott, wie die Bibel von ihm spricht. Zweitens, du musst ein tiefes Bewusstsein deiner eigenen Schuld haben. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch sehr heilsam. Du musst begreifen, dass du im tiefsten Inneren sündig bist. Und wenn es dir nicht passiert ist heute, irgendeine Sünde, dann hat Gott dich bewahrt. Aber von uns aus ist nichts da. Drittens, Vergebung der Schuld. Hast du es wirklich erfahren? Ich meine, der Paulus hat es auch erfahren, Vergebung seiner Schuld, wirklich. Da als er zusammengebrochen war vor Damaskus, aber er hat sich sein Leben lang daran erinnert und hat gesagt, ich bin der schlimmste aller Sünder. Ich habe schließlich sogar die Gemeinde verfolgt. Ich habe diesen Namen Jesus gehasst und habe ihn verfolgt. Er hat es nie vergessen. Es gibt manchmal sehr kuriose Gestalten unter den Christen, die vergessen, dass sie Sünder sind. Die heben dann ab und fangen an zu spinnen. Nicht nur mit Worten manchmal. Und schließlich, also nochmal, seid ihr der Heiligkeit Gottes bewusst, du musst gleichzeitig ein tiefes Bewusstsein deiner eigenen Schuld haben. Es hat keinen Zweck, mit jemandem zu sprechen, jemandem Rat zu geben, der nicht weiß, dass er schuldig ist vor Gott. Drittens, du musst natürlich Vergebung empfangen haben. Und viertens, das Letzte, hast du dich ihm zur Verfügung gestellt. Der Platz muss mit was anderem ausgefüllt werden. Was wirst du tun, damit du morgen früh, wenn du aufstehst, auf die Arbeit gehst oder ins Büro, in die Firma, in die Schule oder sonst wohin, was musst du tun, dass du morgen nicht schon wieder Gott vergessen hast, morgen früh? Der Herr Jesus gebraucht mal ein wunderbares Bild, um diese Verbindung mit ihm deutlich zu machen. Die ständige Verbindung, das ist das Bild von der Rebe am Weinstock. Und er sagt dann, getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Ihr könnt nichts tun. Also nicht Gottvergessenheit soll unseren Alltag bestimmen, sondern Gottverbundenheit. Und möge der Herr uns das schenken. Und ich hoffe, morgen Abend sehen wir uns wieder. Und jeder von uns kann es den ganzen Tag ausprobieren. Wie ist das mit der Gottvergessenheit? Oder bin ich mit ihm verbunden? Ob ich am Computer sitze oder im Auto fahre oder sonst was mache? Gottverbundenheit statt Gottvergessenheit. Möge Gott uns das geben, euch und mir.